Also Nadine, mich freut's, dass du hier im Podcast bist. Du bist ja selber Mutter von Zwillingen, hast ein großes Team geleitet und hast dich auch zur Family Career Beraterin weitergebildet. Was war denn bei dir der Auslöser, dich so intensiv mit dem Thema Vereinbarkeit zu beschäftigen, und zwar nicht nur für dich selber?
Ja, erstmal, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Für mich haben eigentlich viele Wege, viele Bausteine dazu geführt, dass ich mich so intensiv mit dem Thema Vereinbarkeit beschäftigt habe und auch jetzt das an andere weitergeben möchte. Du hast es gesagt, ich bin Mutter von Zwillingen. Die sind jetzt 8,5. Ich bin damals in der Schwangerschaft befördert worden und habe eine Agentur geleitet mit rund 60 Mitarbeitenden. Und der erste Auslöser, mit dem ich mich überhaupt intensiver beschäftigt habe, war eigentlich meine damalige Chefin, die dann gefragt hat: Elternzeit, wie sieht es denn eigentlich aus? Was ist denn dein Plan? Und ich bis dahin gar nicht so einen konkreten Plan hatte und spontan gesagt habe: Ja, was macht man denn so ein Jahr und dann kommt man in Teilzeit wieder, oder? Weil mir tatsächlich, und das sind ja jetzt noch keine 10 Jahre, aber trotzdem fühlt sich das wie eine andere Welt an. Mir haben in dem Umfeld, und das war eben das Agenturumfeld, die Vorbilder gefehlt. Alle anderen, die ich vorher gesehen habe, die haben das eben größtenteils so gemacht und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, das groß zu hinterfragen. Und dann hat sie mir aber die entscheidende Frage gestellt und hat gesagt: Was brauchst du denn, um früher wiederzukommen? Und das war für mich ein totaler Perspektivwechsel, nicht zu sagen, wie macht man es denn, sondern zu sagen, möchte ich früher wiederkommen? Und eigentlich hatte ich das für mich schon bejaht, dass ich gar nicht eigentlich unbedingt ein Jahr raus sein möchte. Aber dann mir zu überlegen, was sind denn die Rahmenbedingungen? Was brauche ich denn und wie kann das funktionieren? Und wir haben dann eben ein Paket geschnürt, mit dem ich nach 7 Monaten wiedergekommen bin, bin eingestiegen erstmal mit 20 Stunden. Und dann haben wir das flexibel aufgestockt, abhängig davon, wie gut die Kinder in der Großtagespflege damals zurechtgekommen sind. Und ich war dann tatsächlich ein paar Monate später schon wieder bei 30 und dann auch schnell bei 40 Stunden. Und das hat bei mir ganz viel ausgelöst, das einfach mal ganz anders zu denken und nicht eben den Klassiker sozusagen, den klassischen Weg zu gehen. Und dann habe ich die letzten Jahre bei Beyond Gender gearbeitet. Da ging es um Diversitätsnetzwerk. Und da haben wir uns immer ganz viel mit allen Diversitätsdimensionen beschäftigt und haben dann aber 2024 gesagt, wir brauchen mal einen Fokus und haben gesagt, wir müssen uns mal auf das Thema Gender, auf die Geschlechtergerechtigkeit fokussieren, weil wir in Deutschland einfach in der deutschen Wirtschaft keine Geschlechtergerechtigkeit haben und weil Frauen ja auch nicht in der Minderheit sind, sondern eher die Mehrheit der Gesellschaft, ganz knapp. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt ein Jahr lang mit Top-Führungskräften aus der Wirtschaft, weil das war unsere Zielgruppe, darüber sprechen soll, dass wir mehr Frauen in Führung brauchen, weiß ich ja aus der Erfahrung der Jahre davor, wir haben viel Beratung gemacht. Das Erste, womit sie mir kommen, ist: Ja, die Frauen fangen an und dann kriegen sie aber Kinder und dann kommen sie in Teilzeit wieder und dann können sie nachmittags nicht mehr in Meetings teilnehmen und das geht ja alles nicht. Und ich habe mir gedacht, da muss ich besser vorbereitet sein, da muss ich mehr Fakten haben, da muss ich mehr Lösungen parat haben und bin dann tiefer rein in speziell das Thema Vereinbarkeit, habe auch eine Weiterbildung zur Family Career Beraterin gemacht, um da nochmal einfach umfassend Wissen, Argumente und Fakten zu sammeln, um eben besser in dieses Jahr zu gehen. Und dadurch, dass das ja unter all den Diversitätsdimensionen und Bereichen einfach der Bereich ist, der mich persönlich auch am meisten betrifft, bin ich da, ja, ich sag mal, hängen geblieben, bin tiefer eingetaucht, habe angefangen, Vorträge zu halten zu dem Thema und habe jetzt eben auch ein Training speziell für Führungskräfte entwickelt. Also im Prinzip privater Weg, ein beruflicher Weg, die beide genau zu dem Thema für mich zusammengeführt haben.
Total stark. Also bei mir war es aber genauso. Meine Kids sind jetzt 10 und 12. Ich muss mal überlegen, die hatten gerade erst Geburtstag. Genau. Und ich hatte damals auch die Situation, ich hatte überhaupt gar kein Vorbild, weil in der IT-Unternehmensbranche oder IT-Unternehmensberatung sogar noch gibt es so gut wie keine weiblichen Vorbilder, die du hernehmen kannst. Und ich war dann so eine, die halt schwanger geworden ist. Und dann saßen wir erstmal da so, okay, was bedeutet das eigentlich? Ich meine, ich hatte ja auch keine wirklichen Berührungspunkte da bisher davor. Ich bin auch die älteste Enkelin meiner Oma. Das heißt, ich war so eine der ersten, die überhaupt Kinder bekommen hat. Genau, und dann das Thema Elternzeit und wie lange und was das für Auswirkungen hat und wie man sich das überhaupt so vorstellt, ganz großes Fragezeichen. Und ich sehe das ja auch, wenn ich mit den Mitarbeitern in so einem Gespräch bin, wenn sie sagen, hey, ich bin schwanger oder meine Frau ist schwanger, ich will auch Elternzeit machen, was bedeutet das eigentlich? Dass dann ganz viele Fragezeichen kommen. Und ja, für alle das erstmal, irgendwas legen sie dann fest, aber so wirklich, so in sich rein, also so wirklich, ich glaube, ganz viele sind einfach nur von dem überzeugt, ja, okay, das macht man halt so und deswegen mache ich den Weg auch.
Ja, und es ist ja auch total schwer. Also gerade wenn es das erste Kind ist, finde ich, kann man sich ja gar nicht vorstellen, was da auf einen zukommt. Und auch dann ist ja, wenn es mehrere Kinder sind, jedes Kind anders. Also es ist ja total schwer, dann schon ein halbes Jahr im Voraus oder so festzulegen, so und so soll das ablaufen, so und so werden meine nächsten Jahre laufen, wenn man nicht mal weiß, wie die Tage ablaufen teilweise.
Ja.
Deshalb finde ich einfach eine Flexibilität und eine ganz individuelle Betrachtung und Lösungen, die man auch immer wieder hinterfragen und im Austausch klären kann, so wichtig.
Ja, absolut. Also ich finde halt auch dieses überhaupt sichtbar machen, was es für Möglichkeiten gibt oder wie sowas aussehen kann, finde ich ja total spannend. Und hätte ich mir damals vielleicht auch eher wünschen dürfen. Jetzt ist es lange her. Die Zeiten sind vorbei. Aber ja, wenn ich gewusst hätte, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, dann wäre das total interessant gewesen. Ja, jetzt hattest du ja auch das Thema Führungskräfte angebracht, dass Führungskräfte ja da eine schon große Rolle spielen, wie so eine Vereinbarkeit im Arbeitsalltag auch möglich ist. Und du hast bestimmt so den einen oder anderen Praxisfall oder kannst sagen, wo es denn häufig in der Praxis hakt.
Ja, du hast eben das Thema angesprochen. Ich bin zu meiner Führungskraft gegangen und habe gesagt, ich bin schwanger. Und ich finde immer, das ist schon der Moment, an dem ganz viel entschieden wird. Also bei der Frau passiert ja vorher schon ganz viel. Bei Männern ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen anders, weil die ja einfach auch nicht über so einen langen Zeitraum und nicht körperlich so betroffen sind sozusagen. Deshalb bleibe ich mal bei dem Beispiel Frau. Bevor sie zur Führungskraft geht und das äußert, ist ja oft ganz viel schon passiert. Die fragen: Wann sage ich es? Wie sage ich es? Je nach Konstellation auch, wem sage ich es am besten zuerst? Szenarien durchdenken, was passiert mir? Oft ist auch, was passiert mir vielleicht Schlimmes, werde ich sofort ausgegrenzt. Also die Frau kommt ja schon ganz verwundbar in dieses Gespräch. Und die Reaktion, die dann kommt, sie sagt schon so viel darüber aus, ob die Vereinbarkeit danach gelingen kann oder nicht. Und es muss gar nicht ausgesprochen sein. Das kann ein ausgesprochenes herzlichen Glückwunsch sein, aber das ist ja oft so ein Mundwinkelzucken, so eine ganz kleine Mimik, wo man sich denkt, ah, ja, okay. Und ich meine, wir haben Zahlen, dass ein Drittel der Mütter aus der Elternzeit nicht zu ihrem Arbeitgeber zurückkehrt. Und ich glaube, das ist genau das, was passiert zwischen dem Moment, ich bin schwanger, die Elternzeit, wo man ja auch oft komplett abgeschnitten wird. Also ich glaube, das ist einfach eine ganz wichtige, die erste Reaktion ist ganz wichtig und dann aber auch die Schwangerschaft und die Elternzeit zu begleiten, im Austausch zu bleiben und jemanden nicht ab dem Moment abzuschreiben und so ein bisschen zu parken und dann mal schauen, was ist, sondern da konkret dran zu bleiben, ist, glaube ich, einer der Schlüsselpunkte zum Start zumindest.
Ja, ich glaube so, wenn du sagst, hey, dieses Mundwinkelzucken und keine Ahnung, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich bin schwanger und das ist ganz häufig, glaube ich, auch das Thema Unsicherheit bei den Führungskräften, dass sie sich ja, okay, was bedeutet das für mich persönlich, in meiner Stellung, für mein Team, für die macht dann auch so ein komplettes Fass auf und das innerhalb von Millisekunden. Und ich glaube, viele haben sich da halt einfach nicht so sehr im Griff oder sind nicht darauf vorbereitet, auf was mache ich eigentlich, wenn jetzt Person XY auf mich zukäme und sagt, sie ist schwanger. Wie würde ich darauf reagieren? Ich glaube, dieses Szenario spielen die nicht durch, weil sie denken, oh Gott, mach mir lieber keine Gedanken drüber. Nicht, dass es noch passiert. Genau, aber dieses Durchspielen, wäre vielleicht mal sinnvoll, um auch in solchen Momenten wirklich adäquat und wirklich ja auch in einer guten Art und Weise reagieren zu können und nicht so super überrascht und überfahren und so alles entgleist. Ja, auch wenn es blöd ist. Auch manchmal denkt man sich, oh verdammt Gott, jetzt beste Person ever. Ich habe so gern mit ihr zusammengearbeitet, jetzt ist die dann weg und keine Ahnung was. Ja, also was so alles auf einen einprasselt. Aber wenn man sich davor mal Gedanken drüber macht und sagt, okay, was passiert denn dann? Oder ich meine, es muss ja nicht mal sein, dass die Person schwanger ist, sondern es kann ja auch sein, dass es einen Krankheitsfall in der Familie gibt und dass die Person sagt, hey, ich muss mich das nächste halbe Jahr rausziehen, weil ich kann nicht. Genau.
Ja, also vorbereitet sein total. Je nach Teamgröße macht es jetzt wahrscheinlich keinen Sinn, sich für jede Person ein Szenario zu durchdenken. Und ich kann das auch total verstehen. Ich meine, ich habe das selber erlebt in der Agentur. Die 60 Mitarbeitenden waren zu über 90% Frauen. Und wenn man gerade das Team wieder so aufgestellt hatte, dass es passte, dann so, das ist total ärgerlich und es macht einen wahnsinnig. Kann ich total nachvollziehen. Aber andererseits ist es ja auch jetzt nicht die Überraschung des Jahrhunderts, wenn dann mal eine Frau kommt und sagt, sie ist schwanger. Also ich glaube, dass man sich grundsätzlich darauf einstellen muss und damit rechnen muss, dass es so ist. Ein bisschen anders ist natürlich das, was du angesprochen hast, das Thema Pflege. Das kommt meistens unvorbereitet, das kommt plötzlich, das kommt auch mit einer ganz anderen Gefühlslage. Das sind ja auch, klar, es gibt die Pflege, die ist absehbar, wenn es vielleicht Eltern sind, die langsam nach und nach mehr Unterstützung brauchen. Aber es kann natürlich auch ein Partner einen Unfall haben, eine Krankheit haben und plötzlich ist man von jetzt auf gleich in einer Pflegesituation, die sehr intensiv ist, die sehr belastend ist, die ja auch ganz anders gelagert ist als eine Elternschaft, die in den meisten Fällen ja eine gewünschte, relativ zeitlich planbare Entwicklung ist, wo man weiß, die Kinder werden geboren, dann gehen sie irgendwann in irgendeine Form von Betreuung, dann kommen sie in die Schule, sie werden selbstständiger, man kriegt wieder mehr Freiraum und so weiter. Und ich habe heute Morgen noch gehört, die durchschnittliche Pflegedauer zählt man in Deutschland aktuell bei 7 Jahren. Das ist ja auch für so eine Belastung, die ja ein zweiter Vollzeitjob ist, ein ganz langer Zeitraum. Das ist ja nichts, was mal eben und es in den meisten Fällen ja auch kein schönes Ende und die Genesung und alles geht weiter, sondern die klassische Pflege ist ja die Pflege bis in den Tod. Und ich glaube, das ist auch was einfach mitgedacht werden muss. Und die Boomer-Generation wird älter, da wird in den nächsten Jahren ganz, ganz viel häusliche Pflege auf uns zukommen. Es sind ja über 80% der Pflege passiert in der Familie. Und das muss in den Unternehmen sichtbar werden und mitgedacht werden, weil das ist ja wirklich nichts, wo man sagen kann, wieso, du hast dir das doch so ausgesucht, sondern das passiert jedem und das kann jedem passieren. Und ich glaube, gerade deshalb ist dieses Thema, ich finde immer lebensphasenorientiert und Lebensrealitäten mitzudenken, einfach einen ganz wichtigen Punkt.
Ja, wirklich wichtiger Punkt, den du so ansprichst und wo auch Unternehmen sich quasi so nicht jetzt auf die konkreten Einzelfälle vorbereiten können, aber so im Allgemeinen, hey, wie gehen wir mit sowas um oder welche Möglichkeiten schaffen wir, dass es dann für die einzelnen Mitarbeiter leichter ist, ja, sich Auszeiten zu nehmen oder da wirklich, wie müssen wir das strukturell dann aufstellen, dass wir das schaffen?
Genau, ja, auch zum Beispiel Pflegeguides auszubilden, dass man einfach konkrete Ansprechpartner hat, ne? Weil Eltern bereiten sich ja meistens sehr gut vor. Die können Dinge lesen, die können Kurse besuchen, die können sich austauschen, was auch immer. Aber wer bereitet sich wirklich auf eine Pflegesituation vor? Wer weiß, mit welcher Krankenkasse, mit welchem Amt er welche Formulare im Fall dann ausfallen müsste, das weiß ja kein Mensch. Plus ist es ja eine total belastende Situation, die dann plötzlich eintritt. Deshalb alles, was man an Bürokratie von Unternehmensseite rausnehmen kann, wo man einfach menschlich flexibel reagieren kann, hilft natürlich total.
Welche Maßnahmen oder auch Denkweisen findest du am Ja, oder haben sich vielleicht auch in Unternehmen bewährt, wenn sie mir sagen, okay, Mitarbeiter mit so Familienaufgaben auch langfristig weiterhin im Unternehmen zu behalten. Also wirklich, es geht ja jetzt nicht nur um das Thema, okay, wie verhalten wir uns, während die Person in der Elternzeit ist, sondern auch, wenn wir sagen, okay, wir gehen ein bisschen mehr auf das Thema Pflege ein. Was meinst du, könnten da gute Maßnahmen oder Denkweisen sein?
Ich würde mal mit der Denkweise starten, weil das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum ich bei den Führungskräften ansetze, weil ich glaube, die Haltung und die Unternehmenskultur, die machen ganz viel aus und die Maßnahmen können dann eben auch nur richtig greifen, wenn sie eben in die passende Kultur eingebettet sind. Von daher finde ich das Thema, den Mitarbeitenden als Menschen zu denken in all seinen Lebensphasen. Und wir haben total produktive Phasen, wo wir 40 Stunden und mehr locker arbeiten können, das vielleicht auch gerne machen, uns viel einbringen. Und dann gibt es Phasen, in denen das Leben oder die Familie oder der private Teil eben präsenter wird und man dann vielleicht beruflich ein bisschen zurückfährt, vielleicht Stunden reduziert und da ein bisschen mehr Flexibilität braucht. Und ich glaube, die Haltung zu sehen, ich möchte Mitarbeitende langfristig halten, das heißt, ich muss mit ihnen auch durch verschiedene Phasen gehen. Vielleicht geben sie mal mehr, als sie können, vielleicht geben sie aber auch mal immer noch ihre 100%, die sind aber in dem Fall einfach mal weniger. Und das mitzudenken und nicht immer nur davon auszugehen, wir haben 40 Stunden Vollzeitkräfte, die jede Woche 60 Stunden arbeiten, nie krank werden und sich um niemand anderen kümmern müssen. Also ich glaube, wenn wir alle an diesem Bild messen, dann ist es halt schwierig zu sagen, nur das ist richtig und alles andere ist so ein bisschen minderwertig. Wenn wir aber einfach gucken, dass jeder in je nach Lebensphase das Beste gibt und auch da ist mir wichtig zu sagen, es ist ein Arbeitsverhältnis und es geht schon auch darum, Leistung zu erbringen. Und das finde ich schon auch von Seite der Mitarbeitenden die Voraussetzung, dass man alles, was möglich ist, auch möglich macht, aber dass man einfach ein vertrauensvolles Verhältnis hat, in dem man sprechen kann, in dem man bespricht, wie ist die Lage, was hat sich für mich verändert und was bedeutet das? Und da sehe ich aber auch eine Verantwortung drin, der Mitarbeitenden, die, wenn das Umfeld es eben hergibt, sich trauen, das zu äußern und nicht einfach es laufen lassen und sagen, es wird schon irgendwie gehen, wenn ich das alles irgendwie parallel handeln und jonglieren will, sondern sagen, nee, meine Verantwortung für meinen Job bedeutet in dem Fall zu sagen, ich schaffe das gerade nicht oder ich schaffe das wahrscheinlich die nächsten Monate nicht. Und das muss dann aber bitte auch offen aufgefangen werden und nicht abgetan werden, sondern dann muss man schon wirklich nach Lösungen schauen. Wenn wir über konkrete Maßnahmen sprechen, das ist tatsächlich immer schwierig, weil ich finde, dass je individueller, desto besser. Weil ich finde, ganz oft ist das Thema Vereinbarkeit ja, da sind immer so zwei Sachen, die mitschwingen. Das eine ist, oh Gott, müssen wir jetzt eine Kita bauen? Das sind ja Riesenkosten und Riesenaufwand und Bauanträge, ich weiß nicht. Und das andere ist so ein bisschen, dass wenn ich das Thema jetzt aufmache, kulturell, dann kommen ja alle mit und schwemmen mir ihr Privatleben entgegen und dann will ja keiner mehr arbeiten, sondern kommen ja alle nur noch mit Sonderwünschen. Und ich glaube, das Thema Kita möchte ich total entschärfen. Ja, es gibt sicher Unternehmen, für die das Sinn macht, je nach Standort und so weiter, aber das ist natürlich überhaupt nicht die Lösung für alles, weil die Kitas helfen ja nur Eltern mit kleinen Kindern für ein paar Jahre und allen anderen helfen sie halt einfach gar nicht. Wenn ich jetzt meine Mutter betreut haben muss oder meine Großmutter oder wen auch immer, kann ich die
Oder ältere
Kita
Kinder, auch
bringen,
da schon.
oder die Kinder in der Schule sind oder was auch immer. Deshalb ist das ist in einer gewissen Phase total wichtig und total entscheidend, aber eben nur für einige in einer gewissen Phase. Das andere ist, ich finde eigentlich das Beste, was einem passieren kann, ist, dass Mitarbeitende bereit sind, ihr Privatleben ins Unternehmen zu tragen. Nicht in übertriebenem Maße, nicht alle persönlichen Details, aber zu sagen, ich habe hier einen Ort, an dem möchte ich gerne arbeiten, an dem möchte ich auch arbeiten, wenn ich mal in der Phase bin, wo ich aber trotzdem auch mein Privatleben mal, wo das mal Vorrang haben muss, wo ich einfach mal sagen muss, ich muss das Kind jetzt aus der Kita abholen, ich muss jetzt einen Angehörigen pflegen, da gibt es einfach feste Termine, ich muss mal jemanden zum Arzt bringen. All diese Dinge. Von daher glaube ich, sollte man auch da keine Sorge vorhaben, dass jetzt plötzlich alle sagen, und auch das Wetter ist schön, jetzt möchte ich an den See fahren und jetzt möchte ich das. Darum geht es gar nicht, sondern es geht um wirkliche ja, schon fast Notsituationen oder wirklich notwendige Situationen, in denen man das Privatleben dann mal eben vorziehen muss.
Ja, eine Kollegin von mir, ich glaube, sie ist nicht böse, wenn ich sage, dass sie jetzt gerade auch diese Woche 2 Tage Urlaub nehmen musste, weil sie gesagt hat, es gab in ihrer Familie einen Fall, wo eine Diagnose gestellt wurde, die schnell operiert werden muss und genau, einfach diese Fahrt zum Krankenhaus, Fahrt wieder abholen und das Ganze drumherum einfach sehr viel Zeit beanspruchen wird und dann ein sehr kurzfristiger, also der Morgen ist der Urlaub angedacht, sehr kurzfristig einfach sagen musste, hey, wie sieht's aus? Ich brauche Urlaub, weil da dies familiär jetzt gerade ansteht. Und ich dann auch gesagt habe, du, gar kein Thema. Und wenn es der Montag noch ist oder du noch länger irgendwie Freiräume brauchst, dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Aber da, klar war ich jetzt auch nicht darauf vorbereitet, dass sowas auftaucht. Aber da bin ich dann so, dass ich sage, ja gut, aber was gibt es denn Wichtigeres im Moment? Klar, sie hat ja noch Urlaubsanspruch. Also es ist gar kein Problem, dass sie den nimmt. Ist es kurzfristig? Ja, stimmt. Aber auch da, Gott, die Welt geht nicht unter, wenn Aufgaben mal irgendwie einen Tag liegen bleiben. Und einfach sich selber da so ein bisschen als Führungskraft auch so runterzuholen und zu sagen, ja, okay, aber was ist denn in unserem Leben wirklich wichtig? Das ist unsere eigene Gesundheit, das ist die Gesundheit unserer Lieben, das ist, dass wir auf uns selber achten, auf andere in unserem Umfeld achten. Und ja, also von dem her denke ich mir manchmal so, okay, auch wenn es ein bisschen holpriger wird oder so, aber auch durch solche Phasen muss man einfach gut durchgehen können.
Ja, und ich meine, im Zweifel sich vorstellen, es hätte ja auch die Kollegin treffen können, ne, die plötzlich so erkrankt,
Genau.
dass sie nicht zur Arbeit kommen kann. Auch dann muss es ja weiterlaufen. Also wir sind ja im Normalfall alle ersetzbar. Und ich finde, wenn man sich das so ein bisschen im Kopf hält, dass es vielleicht nicht für einen selbst oder das Team jetzt gerade die bequemste Lösung ist, aber alle anderen in so einer Situation ja auch gerne dieses Entgegenkommen hätten, kann man ja eigentlich immer Lösungen finden.
Ja, finde ich auch. Genau. Dann haben wir natürlich auch, weil du vorhin ein ganz tolles Thema aufgemacht hast mit, ja, okay, wir wollen ja was tun, wir wollen da ja auch unterstützen von Unternehmensseite, aber dann kommt ja jeder mit so seinen Extrawürsten und dann gibt es einen riesen Verwaltungsaufwand und dann wissen wir ja gar nicht mehr, wie und was. Was hast du denn da als, ich sag mal, nicht als Tipp, sondern als vielleicht auch Herangehensweise an das Thema, um nicht so die Angst zu haben, hey, ich muss eine Kita eröffnen oder es kommen tausende Sachen auf und ich kann es nicht mehr handeln.
Ja, also ich glaube, da ist Kommunikation ein großer Schlüssel, jetzt nicht das Thema aufzumachen im Sinne von, wir machen jetzt auch Vereinbarkeit, was sind eure Wünsche? Sondern das ganz gezielt sich vorab zu überlegen, also wir machen das Thema auf, wie machen wir das auf, wie begleiten wir das? Das kann ja auch zu sagen, wir machen einen Kickoff mit einem Vortrag, der schon ganz viel einordnet vielleicht, und aber auch die Führungskräfte total gut darauf vorbereiten, dass man das Thema öffnet oder weiter treibt. Entschuldigung, ich muss mal eben.
Alles gut.
Weil die sind ja im Endeffekt die, ich sag mal, Leidtragenden, oder die davon profitieren, je nachdem, wie man es sieht und je nachdem, wie sie es sehen, also wie die Haltung der Führungskräfte ist, die das Ganze dann weitertragen. Deshalb glaube ich, das Ganze, wie eröffne ich das Thema, wie kommuniziere ich, wie hole ich vor allen Dingen auch die ab, die davon vielleicht erstmal nicht profitieren, weil sie gerade nicht in der Situation sind, Care-Verantwortung zu haben, die sich dann vielleicht schnell benachteiligt fühlen. Wie kann ich denen entgegenkommen, und wie können auch die Führungskräfte mit ihren Teams dann sprechen? Und ich finde es da immer ganz wichtig, dass die Führungskräfte vorab sich selber überlegen, Thema Selbstführung. Wo stehe ich bei dem Thema? Was sind so meine Leitplanken? Was ist so der Rahmen, in dem ich Freiräume geben kann? Was brauche ich an Kommunikation, an Anwesenheit, was sind so meine Bausteine, wo ich sage, die müssen mal mindestens erfüllt sein und in dem Rahmen können wir Flexibilität schaffen. Und das muss ja gar nicht niedergeschrieben sein, aber ich glaube schon, dass das jede Führungskraft für sich selber mal klar ziehen und definieren sollte und auch sagen sollte, wenn sie selbst in der Care-Verantwortung sind, was brauche ich denn für meine eigene Vereinbarkeit, was Arbeitszeiten angeht? Wie kann ich vielleicht auch Vorbild sein? Wie kann ich das vorleben, um dann eben wirklich auch bewusst in den Austausch zu gehen mit den Teams und auch Verständnis dafür zu entwickeln, wo stehen die anderen? Was sind vielleicht für Bedürfnisse, die ich gar nicht kenne? Aber auch immer mit zu berücksichtigen, was sind meine Bedürfnisse und was sind die Bedürfnisse des Unternehmens natürlich, weil im Endeffekt kann all das nur funktionieren, wenn die Ziele erreicht werden, weil wenn das Unternehmen nicht läuft, dann sind die ganzen
Haben wir
Arbeitsplätze
alle keine
ja
Arbeitsplätze
nichts in
mehr?
der Sache, ja.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ein Thema ist auch dieses Ding mit Neid oder Missgunst, weil die eine Person kriegt ja mehr Freiräume als ich. Und nur weil ich niemanden, keine Ahnung, habe zum Pflegen oder keine Kinder habe, kann ich nicht einfach um 16 Uhr nach Hause gehen oder sowas in der Richtung, ne? Finde ich ein ganz interessantes Thema, dass es da immer noch so dieses gibt. Ja, aber der hat es besser oder der hat es schlechter und diese Vergleichbarkeit. Ich habe es so gemacht, für mein Team auch sichtbar, dass ich Termine, die ich habe, was privaterseits sind, auch in meinem Kalender beruflicherseits einfach eintrage. Nicht nur so einen Blocker mache, sondern sage, hey, da, keine Ahnung, den Kleinen zum Kindergeburtstag fahren. Oder Geburtstagskuchen backen oder irgendwelche sowieso Kleinigkeiten, dass ich die im Kalender sichtbar mache, dass ich da zwar quasi mir einen Blocker reinsetze und sage, hey, da bin ich nicht da, aber nicht scheinbar doch arbeite, sondern wirklich sage, hey, das ist meine Flexibilität, die ich selber, also die ich selber lebe. Und dafür kannst du mich aber bis abends um 7:30 auch anrufen.
Ja, die Vorbildfunktion ist so wichtig, ne? Weil die ja schon allen anderen auch das Gefühl gibt, ich kann das auch machen und das ist okay. Und die einfach vorgelebt bekommen, auch sehen, wo vielleicht Grenzen sind oder was du im Gegenzug dafür einbringst. Ich habe auch oft erlebt, dass wenn gerade männliche Führungskräfte oder in kleineren Unternehmen der Geschäftsführer das macht, was das für eine Wirkung hat. Das ist wirklich, das zieht sich total durchs Unternehmen und alle atmen so ein bisschen auf, sagen, oh Wahnsinn, der bringt seine Tochter mittwochs nachmittags zum Sport. Jetzt haben wir hier ganz andere Möglichkeiten, ohne dass das ausgenutzt wird, aber im Sinne von, es gibt eine wichtige Schulaufführung oder es gibt, ne, oder es ist vielleicht auch mal ein Arzttermin, den man übernehmen muss oder solche Dinge, die man einfach dann die einfach gemacht werden müssen, aber die mit weniger Belastung dann passieren, weil man sieht, das ist möglich und sie meinen es ernst und es ist nicht, der Blocker ist halt nicht hinter irgendeinem wichtigen Meeting, das ich nicht einordnen kann, versteckt, sondern ich weiß konkret, was da passiert und fühle mich ja auch ganz anders als Mitarbeitender in so einem Unternehmen.
Und das finde ich halt auch total wichtig, dieses Vorbild sein oder dieses Vorleben, weil mir geht es ja nicht darum, dass alle so tun, als ob sie arbeiten oder sich wirklich quasi dafür aufopfern, nur weil sie einen Vertrag von 40 Stunden haben, den auch in einem bestimmten Rahmen dann irgendwie erfüllen müssen und das Gefühl haben, okay, erst danach kann ich durchatmen, sondern ganz häufig, also ich meine, außer das Unternehmen muss es so machen, weil das einfach dazu führt, dass sie dann erfolgreich sind. Aber ganz häufig ist es auch so, dass wir relativ flexibel sein können, bis zu einem gewissen Grad. Und wenn wir das vorleben können als Führungskraft, umso besser.
Ja, ich meine, gerade in den klassischen Bürojobs ist das natürlich das Thema Flexibilität ja meistens relativ einfach, ne? Stunden, also örtlich und zeitlich. Anders sieht es natürlich aus in Präsenzberufen. Aber auch da gibt es ja inzwischen viele Möglichkeiten, auch, weiß nicht, Schichtpläne mal drüber zu sprechen. Also nicht einfach davon auszugehen, dass für irgendwen das eine oder das andere besser ist, sondern drüber zu sprechen, was ist dir lieber, für wen funktioniert was. Oft ist es ja so, dass sich Unternehmen auch dann Leute finden, die zum Beispiel die Nachtschicht total gerne übernehmen, weil es in ihren Rhythmus passt. Und andere dafür sagen, das sprengt bei mir alles, das passt gar nicht und so weiter. Und auch da zu gucken, wie kann ich selbst in Präsenzberufen Flexibilität mit reinbringen, wie kann ich da Lösungen finden, was ja alles bei Bürothemen noch relativ einfach ist.
Ja, also ich habe eine Freundin, die behandelt beatmete Patienten. Das heißt, sie fährt zu denen nach Hause, kümmert sich, dass dort alles richtig läuft. Und die hat natürlich auch ein Team unter sich, wo sie dafür Sorge tragen muss, dass die in richtige Schichten eingeteilt sind, dass sie vielleicht auch nicht so einen weiten Radius haben zum Fahren und solche Dinge. Und da ist es ganz häufig, dass auch solche Sachen wie private Themen mit reinspielen, weil da einfach nicht möglich ist zu arbeiten oder an der anderen Stelle dann doch ein bisschen mehr gearbeitet werden kann. Und auch so dieses nächtlich verfügbar sein, was bei so beatmeten Patienten halt notwendig ist, auch das muss aufgeteilt werden. Die schaffen es wirklich in einem guten Maße, das ja quasi aufzufangen, wenn jemand mal wirklich auch wegen eigener Themen so ausfällt oder weniger Zeit hat oder weniger flexibel ist.
Ja, aber ich glaube, dass das zeigt auch, ne, darüber zu sprechen und es mitzudenken und es mit zu berücksichtigen. Das ist oft schon so ein großer Punkt. Und wenn man sich so viel mit dem Thema beschäftigt, denkt man immer eigentlich, das ist ja ganz einfach und das ist ja ganz klar. Aber in so vielen Themen, in so vielen Unternehmen ist es einfach auch noch so ein Tabuthema, über das man am besten nicht spricht. Und das eine ist Kinder, das ist bei Frauen recht offensichtlich, dass sie die, wenn sie die während dieser Anstellung da bekommen, das bekommt man mit. Aber das Thema Pflege ist auch immer noch mit so einem, ja, so einem Tabu ein bisschen behaftet. Es wird besser, aber das ist auch was, was viele heimlich machen oder einfach so ein bisschen verdeckt. Und auch was, wo man ja immer sagt, das sind vorrangig die Frauen, die das machen. Das glaube ich auch. Aber es ist wohl auch so, dass Männer ihren Pflegebeitrag total unterschätzen, weil Pflege oft mit Körperpflege der Person gleichgesetzt wird und Männer dann eher sagen, nee, ich kümmere mich um den Garten, ich mache die Einkäufe, ich mache den Papierkram, ich spreche mit der Versicherung und auch das ist ja Teil des Kümmerns um diese Person, die das nicht mehr selber machen kann. Das ist natürlich nicht die Pflege am Körper, was wir jetzt vielleicht denken, wenn Pfleger ins Haus kommen, aber auch das ist eine Unpaid Care Work, auch das ist eine kostenlose Leistung sozusagen, die man für andere Menschen erbringt. Und ganz viele dieser Männer, die eben diese Leistungen übernehmen, die sehen sich selbst nicht als pflegend beschäftigt oder als Pflegende. Deshalb glaube ich auch, dass wir haben viel, viel mehr Menschen, die Care-Arbeit leisten und auch in höherem Umfang, als vielleicht allen bewusst ist.
Ich habe einen kürzlichen Fall gehabt von meinem Freund. Die Mutter hatte sich die Hüfte gebrochen. Er ist ins Krankenhaus gekommen, ist im Krankenhaus irgendwie, ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie war 1, 2 Wochen im Krankenhaus, wenn nicht sogar länger. Kam dann wieder nach Hause und konnte sich aber selbstständig gar nicht be wirklich bewegen, nicht vom Sofa aufstehen, so. Genau, natürlich hat jeder aus der Familie das Bestmögliche gemacht, wie einkaufen gehen, wie ihr helfen, auf zur Toilette zu kommen, beim Duschen, Anziehen, wie auch immer so helfen und so weiter. Und irgendwann kam jemand und hat gemeint, ihr wisst schon, dass ihr dafür eigentlich eine Pflegekraft bekommt von der Krankenversicherung. Und auch solche Sachen einfach aufmerksam machen, hey, guck mal, ob du dafür nicht Unterstützung von außen bekommst. Und ja, das muss jetzt jemand im Unternehmen, das muss auch der HR-Bereich nicht unbedingt alles wissen, aber zumindest, keine Ahnung, irgendwo versuchen, wenn man über solche Infos Bescheid weiß oder zumindest mal sowas gehört hat, die Infos rauszusuchen und dann im Unternehmen zu streuen. Weil das
Ja.
hilft wahnsinnig.
Ja, und das hilft ja auch wieder der Arbeitskraft, ne? Also in dem Moment, wo ihr gepflegt habt, hättet ihr dann auch arbeiten können, wenn das jemand anders übernommen hätte, zum Beispiel, ne? Und deshalb, also es gibt ja so eine Ausbildung zum Pflegeguide zum Beispiel, einfach als ein Ansprechpartner, der zumindest grob weiß, was kann man beantragen, auf was muss man achten oder was sind vielleicht die Stellen, an die man sich wenden kann, weil gerade in so einer Situation ist es ja oft so, man muss sich um so viel kümmern, on top zu dem, was man sowieso schon im Leben hat. Das Letzte, wozu man Zeit hat, ist noch in Ruhe zu recherchieren, wie könnte es vielleicht noch besser laufen, sondern man guckt ja dann, wie man irgendwie durchkommt. Deshalb ist natürlich jemand, der sich da auskennt und der ganz locker einfach ein paar Infos rausgeben kann, vielleicht auch ganz banal, eine Broschüre, ein PDF, was auch immer, wo man einfach schon so ein paar Hinweise hat. Das sind die Schritte, das und das gibt es grundsätzlich, dass man so einen kleinen Leitfaden hat, das hilft ja oft schon. Und wie gesagt, gerade in solchen Fällen erhält das Arbeitszeit, die sonst vielleicht verloren geht.
Um das vielleicht auch noch mal ein bisschen rund in Richtung Führungskräfte abzuschließen, was könnten denn Führungskräfte tun, so ab morgen sozusagen, um so eine Vereinbarkeit wirklich auch ein bisschen, also zumindest einen Schritt mehr zu ermöglichen, ohne gleich das ganze System umzuschmeißen oder wirklich das große Fass aufzumachen?
Ich finde immer, dass das Erste, was nichts kostet und was ganz schnell geht, ist mal in den Terminkalender zu schauen und zu gucken, haben wir Meetings, die zu Zeiten liegen, wo eigentlich nicht alle ihre normale Arbeitszeit haben? Gibt es, habe ich vielleicht Menschen in Teilzeit, die jede Woche irgendeinen Nachmittag irgendwie covern müssen, damit sie an diesem Call teilnehmen können? Und vielleicht auch im Team einfach mal drüber sprechen. Habt ihr Termine, die so liegen, dass es für euch jedes Mal ein Problem ist? Und dann zu gucken, wie kann ich die umlegen? Und da zählt für mich tatsächlich auch nicht sofort das Argument, ist aber ein Kundentermin, den müssen wir so machen. Man kann ja auch mit dem Kunden mal sprechen. Vielleicht ist es ja auch auf Kundenseite irgendwie einfach ein gewachsener Termin, der schon immer so war. Und die sind eigentlich auch total froh, wenn sie den mal verlegen können. Das finde ich ist immer so ein Schritt, den man ganz schnell machen kann, der kein großer Aufwand ist, aber der vielleicht schon ganz viel bewirkt und auch einfach ein Entgegenkommen und eine Wahrnehmung zeigt für, ach so, mir war gar nicht klar oder ich habe nie darüber nachgedacht, dass das für dich vielleicht ein Problem ist. Oder auch, wenn der Termin immer um 16 Uhr ist zum Beispiel und dann wird er auf 17 Uhr verschoben. Das ist für jemanden, der den ganzen Tag im Büro sitzt, wahrscheinlich relativ egal. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich bin zu Hause, ich habe die Kinder gerade abgeholt, ich weiß, um 16 Uhr ist der Call und habe das so eingerichtet, dass entweder jemand kurz aufpasst oder dass das die halbe Stunde ist, in der ich weiß, jetzt dürfen sie was, eine Serie gucken oder keine Ahnung, man baut sich ja dann so
Ja,
irgendwie
man baut
Blöcke.
sich das hin, ja.
Und dann gucken sie schon und dann wird der Call verschoben und dann kann man das nicht verschieben oder die Person, die aufpasst, kann das auch nicht nochmal rauszögern oder man hat auch schon wieder vielleicht irgendeinen Sporttermin oder was auch immer mit den Kindern. Das, also das ist ein Riesenaufwand, der ganze Nachmittage für ganze Familien zerschießt, was für die Person, die einfach im Büro sitzt, sowieso bis abends, ob das um 16 oder 17 Uhr ist, macht dann keinen großen Unterschied. Aber einfach solche Dinge zu berücksichtigen, ist, glaube ich, was, was man relativ schnell oder sehr schnell und einfach umsetzen kann.
Ja, vor allem, weil es nicht das komplette Unternehmen betrifft, sondern eigentlich nur das eigene Team. Wie organisieren wir uns? Und
Ja.
dass man es da einfach versucht, besser zu machen oder angenehmer für alle Beteiligten. Das sehe ich
Genau,
auch.
einfach Dinge hinterfragen, die vielleicht schon immer so waren, warum auch immer,
Ja.
weil es vielleicht mal für alle gut war und keiner sich aber auch, das ist ja auch was, ne? Jemand, der dann zum Beispiel in Teilzeit zurückkommt, hat ja oft eh schon so ein schlechtes Gewissen, möchte es nicht alles noch komplizierter machen und
Ja.
traut sich dann vielleicht auch nicht zu sagen, so können wir jetzt vielleicht wegen mir mal alle diesen Termin, den wir seit 100 Jahren gelernt haben, umschmeißen. Und da eben proaktiv reinzugehen und sagen, muss das eigentlich so sein? Können wir nicht auch um 12 sprechen oder so?
Ja. Finde ich einen sehr guten Punkt. Also gerade auch das Thema, hey, da kommt jemand zurück und wir hinterfragen mal unseren Kalender. Das ist ja,
Vielleicht freuen sich auch andere, ja.
da freuen sich bestimmt andere auch, wenn es am Freitagnachmittag doch noch mal ein bisschen mehr Luft gibt und weil man davor eh schon die ein oder andere Überstunden gemacht hat und muss nicht
Ja.
am Freitagabend noch einen Termin rein oder so. Ja, voll gut. Sehr schön. Ich würde gerne aber trotzdem noch dir quasi eine kleine Plattform bieten. Was genau bietest du jetzt an?
Also ich biete an grundsätzlich Vorträge zu den Bereichen Gender Equality und Vereinbarkeit, also das gesamte Themenfeld, unterschiedliche Schwerpunkte. Was ich aber gerade vor allem mache, sind Trainings für Führungskräfte, also Workshops, wo es darum geht, für sich die vereinbarkeitsorientierte Führung zu entwickeln. Also das steht unter dem Motto Dare to Care, trau dich, dich zu kümmern. Trau dich, dich zu kümmern um dich selbst, um deine Familie und um deine Mitarbeitenden. Also das muss ja für dich auch stimmig sein und du wirst davon, also es trau dich und es wird sich lohnen für dich. Es wird sich menschlich natürlich lohnen, weil es dir besser geht, weil du mehr Zeit oder näher an deiner Familie dran bist, aber auch, weil deine Mitarbeitenden es schätzen und damit produktiver sind, zufriedener sind, länger im Unternehmen bleiben. Also das ist nicht ein wohltätiger Zweck oder weil du jetzt mal was Gutes tun möchtest, sondern das ist ein Kreislauf, der sich dann wieder schließt. Also wenn du gibst, wirst du auch wieder bekommen und es macht alles Sinn. Das, wie gesagt, mache ich in Workshops und ich starte demnächst auch ein Leadership Lab. Das ist ein sechswöchiges Programm, eine Ausbildung für Führungskräfte, wo wir eben in das Thema nochmal viel tiefer reingehen, auch in die starten mit der Selbstreflexion, mit Begriffsklärung und dann aber Stück für Stück so das eigene Bild des Caring Leader entwickeln, damit die Führungskräfte am Ende wissen, wo stehe ich, was ist meine Haltung zu dem Thema, weil die kann ja trotz Unternehmenskontext und Vorgaben sehr individuell sein. Was sind meine Leitplanken und was sind aber auch Maßnahmen? Also die sind dann auch einfach sicher in den Maßnahmen, die sie hervorzaubern können, und mit denen sie eben Situationen lösen können.
Wundervoll, wundervoll, wirklich. Und ich freue mich so sehr, dass wir dieses Thema hier in meinem Podcast ja transparent machen konnten und wirklich jetzt rausgehen damit in die Welt. Sehr schön. Ganz lieben Dank für deine Zeit, Nadine. Und ja, dann bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank.